Hallo und willkommen an der Steuerbar. Heute sprechen wir mit einer Examens- und Mentaltrainerin darüber, wie ihr Prüfungen und Stresssituationen souverän und sicher meistert. Mein Name ist Frank Hüsken und ich melde mich heute aus meinem Homeoffice-Studio in Oberhausen. Und aus München ist mir meine Kollegin Franziska Bouillon zugeschaltet. Hallo Franzi.
Hallo.
Die aktuelle Folge wird euch präsentiert von Agenda Software. Agenda bietet eine komfortable Grundsteuersoftware für alle Steuerberater und Grundbesitzer. Die datensichere Lösung nutzt ihr unabhängig von eurer sonstigen Software. Eure Vorteile? Eine umfangreiche Neukundenbetreuung, die Möglichkeit, sofort loszulegen, sowie die bequeme Übermittlung nach allen Modellen direkt aus der Software. Mehr erfahrt ihr unter agenda-software.de/grundsteuer. Ja, heute haben wir uns eine Expertin eingeladen, die wir euch gleich noch ausführlich vorstellen. Aber zunächst beamt Franzi uns ins Thema. Franzi.
Ja, genau. Du hast gerade schon so ein bisschen angefangen. Es geht um das Thema, wie man erfolgreich Prüfungssituationen bestehen kann. Wir sprechen auch darüber, wer so etwas braucht oder für wen das interessant ist. Und möchten uns auch darüber unterhalten, was unseren Gast an diesem Thema überhaupt fasziniert. Und neben Tipps und Tricks, die vielleicht jeder so ein bisschen anwenden kann, soll es auch darum gehen, was Unternehmen tun können, um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu unterstützen, ihr Examen zum Beispiel zu bestehen. Genau, und was mentale Vorbereitung damit überhaupt zu tun hat.
Genau, und unser heutiger Gast Marion Klimmer ist Inhaberin der Klimmer Examensakademie. Außerdem ist sie Mental Coach und Buchautorin. Marion hat 26 Jahre Berufserfahrung, davon 10 Jahre als Fach- und Führungskraft in Konzernen und 16 Jahre Erfahrung als selbstständige Trainerin. Sie coacht angehende SteuerberaterInnen und WirtschaftsprüferInnen, damit sie ihre Prüfung bzw. das Examen souverän und sicher bestehen. Wie sie das macht, wird sie uns hoffentlich heute verraten und das Interview führt heute Franzi und wir haben es im Vorfeld zur heutigen Folge aufgezeichnet.
Ja, genau, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also das hat heute Mittag stattgefunden und das hat alles gut geklappt. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude beim Zuhören, wie ich bei der Aufnahme hatte.
Genau, dann hören wir mal rein. Und das ist das erste Mal, Franzi, dass du keine nervigen Zwischenfragen von Marco und mir ertragen musst.
Ja, genau, das war mal eine etwas andere Situation. Ich muss sagen, es war auch mal ganz entspannt, wenn man so ganz alleine mal das Gespräch führen konnte. Aber natürlich ist es mit euch zusammen schöner.
Das wollten wir doch hören. Und da hören wir jetzt doch einfach mal rein.
Genau. Ja, Marion, danke, dass du dir heute die Zeit nimmst, dich mit mir zu unterhalten und an diesem Gespräch teilnimmst. Hallo erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, dir geht's
Hallo.
Gut.
Ja, mir geht's gut, danke schön.
Okay, hältst die Wärme ein bisschen aus. Jetzt gerade geht's ja so ein bisschen heute hat sich ja etwas abgekühlt. Genau, da fällt's ein bisschen leichter, im Büro zu sitzen.
Richtig.
Genau, heute soll es um ein ganz spannendes Thema gehen. Und zwar das große Thema Nachwuchssicherung, ne, wie man Mitarbeiter bindet, aber auch so in Verbindung mit dem Thema Bestehensquoten, wie man Mitarbeitern vielleicht auch hilft, Prüfungen zu bestehen, was man da tun kann. Und wie du als Coach vor allem dabei helfen kannst. In die Richtung würde auch direkt mal meine erste Frage gehen. Und zwar sprichst du ja auf deiner Webseite von Erfolgscoaching. Aus deiner Sicht, was sind denn so kurz umrissen die wichtigsten Bausteine, um erfolgreich zu bestehen? Eine Prüfung, also irgendeine Prüfung oder irgendeine Art Prüfung.
Also das ist, auf jeden Fall sind es mehrere Bausteine. Das erste ist natürlich, dass man, sage ich mal, sehr rechtzeitig plant, wie genau möchte man es angehen. Gerade beim Steuerberater- oder Wirtschaftsprüferexamen erfordert es ja auch einen großen Vorlauf. Also eine sehr gute Planung ist wichtig. Dann ist auch insbesondere wichtig, dass man sich selber sehr offen ergründet und sagt, okay, was bin ich eigentlich für ein Typ? Wo sind meine eigenen Stolperfallen? Was muss ich beachten und wie kann ich vor allen Dingen auch mein Umfeld so einbinden, dass die mich alle unterstützen und mir den Rücken frei halten. Also Rahmenfaktoren ist der zweite Punkt, der wahnsinnig wichtig ist, den man regeln muss. Und der dritte Punkt ist, dass man sich natürlich Experten an die Seite holt, ob das Fachexperten sind, die einem den Weg weisen, wie man, wie man lernt, was man lernt, wo man Schwerpunkte setzt. Und dass man insbesondere das Ganze auch so angeht, wie Profisportler große Erfolge erzielen, nämlich dass man auch ein großes Schwergewicht auf die mentale Seite so einer Herausforderung legt, weil man sich nicht nur deutlich besser fühlt, sondern eben auch das Gehirn effizienter lernen kann.
Ja, das waren jetzt schon richtig viele spannende Punkte. Vielleicht kannst du noch erzählen, wie du überhaupt zu so einem Erfolgscoach geworden bist oder was dich an diesem Thema fasziniert.
Mhm. Ja, also ich bin selber war ich ja 10 Jahre im Bereich Marketing, Vertrieb tätig und dann ging ich in die Selbstständigkeit, weil es mich immer ja einfach sehr gereizt hat, Menschen zu Erfolgen zu verhelfen, sie dadurch ja auch glücklich zu machen. Ne? Die erzielen einfach etwas, was ihnen am Herzen liegt und das ist, sage ich mal, sehr beglückend und erfüllend und das dann dem habe ich mich verschrieben und kam dann relativ schnell in dieses Themenfeld Steuerberater Examen Wirtschaftsprüferexamen, weil ich mit der Branche sozusagen verheiratet bin, weil mein Mann ist eben auch Steuerberater Wirtschaftsprüfer und unser ganzes Umfeld Freundeskreis habe ich miterlebt bei denen was das für eine Wahnsinnsherausforderung ist und was da alles dran hängt an Aufwand, an Mühen und aber auch an Befriedigung und Glück, wenn man es dann schafft. Und da ist mir aufgefallen in der gesamten Branche, in den Unternehmen, dass die zwar das ein oder andere investieren in die Mitarbeiter, um das zu bestehen, aber letztendlich ein riesiger Bereich total unbeachtet bleibt bei den meisten Firmen bis heute, dass sie nämlich ihre Mitarbeiter auch mental, emotional, sage ich jetzt mal, fit machen müssen, stabilisieren müssen, um so eine Riesenherausforderung zu schaffen. So ja, kam ich drauf.
Da interessant. Ich habe auch gerade so gedacht, wenn man jetzt vor einer großen Prüfung steht, vielleicht ist nicht immer unbedingt der erste Gedanke, ich suche mir da von außen Unterstützung, kommt natürlich auch auf den Bereich drauf an. Würdest du sagen, dass das schon eine Typfrage ist, ob man sowas von alleine auch gut schaffen kann und aus sich heraus sagt, ey, das packe ich und ne, ein strukturierter Mensch oder ich bin da sehr organisiert, ich packe das und andere da eher Unterstützung brauchen oder woran liegt das?
Ja. Schon, also da habe ich in all den Jahren, ich habe ja wirklich, sag mal, hunderte von Leuten begleitet und beobachtet und analysieren können und so roten Faden für das eine oder andere herausarbeiten können. Und ich würde sagen, das bin ich auch mal gefragt worden in der Big Four von einem leitenden Textpartner, der sagte, ja, sagen Sie mal, wer braucht denn eigentlich ein Coaching und wer braucht es halt auch nicht? Und ich kann von meiner Erfahrung her sagen, dass ich die Menschen, die in so ein schweres Berufsexamen reingingen, in 3 Gruppen aufteilen würde. Die eine Gruppe beschreibt durchaus das, was du eben auch angerissen hast, ist, die für sich so erkennen, also ich bin super strukturiert, ich bin auch unter Druck leistungsfähig, ich bin sehr resilient, ich kann auch mit Niederlagen, also vielleicht schlechten Übungsklausuren irgendwie umgehen, vielleicht ein Leistungssportler, ja, Menschen, die da sich als sehr stark erleben, können es wohl auch so schaffen. Das beweisen ja auch Bestehensquoten. Das ist die eine Gruppe, ja. Bei denen kann man sogar sagen, ehrlich gesagt, es ist auch relativ egal, welchen Kursanbieter ihr euch aussucht, die bestehen dann auch mit allem im Grunde. Ich kenne sogar jemanden, der hat gar keinen Kursanbieter gehabt. Also es gibt alle Formen. Das ist die eine Gruppe. Dann gibt es die zweite Gruppe. Das ist natürlich die Gruppe, die häufig auch den Weg zu uns findet, die zum Beispiel eher grundsätzlich im Leben Prüfungsängste haben, pauschal gesagt. Ne? Ist immer leicht unter Stress und Nervosität, Unsicherheiten, Ängste geraten, wenn sie irgendwo in exponierter Form bewertet werden, wenn sie irgendwie unter Druck performen sollen. Die erkennen das für sich und finden meist auch den Weg und tun das auch. Einige auch zu spät, aber das ist eine andere Geschichte, kommt vielleicht auch noch drauf. Ja. Aber dann gibt es eben noch einen dritten Teil von Menschen, die betrachten sich wie ein Profisportler. Ich nehme mal gern dieses Bild, weil Profisportler, wenn man mal in die Weltspitze schaut, sind erfolgreiche Menschen, die nicht nur ihren Körper trainieren und die Strategie trainieren und einen Ernährungscoach haben, sondern die wissen, häufig macht mentale Stärke den Unterschied. Und dann macht es einen Unterschied, ob ich, sag mal, 2 Zentimeter höher springe oder 2 Sekunden schneller laufe oder ob ich nun 2 oder 3 Punkte mehr im Examen schon alleine in den Klausuren kassiere. Das sind so die drei Gruppen von Kandidatinnen und Kandidaten.
Ja. Wie gehst du denn dann jetzt methodisch vor, wenn du einen neuen Kunden hast, sage ich mal, der auf dich zukommt und der sagt, ich habe jetzt eine Prüfung vor mir, eine Steuerberaterprüfung, die ist vielleicht auch noch lange hin. Wie arbeitest du denn mit dem Kunden zusammen oder was passiert dann in deinem Coaching?
Ja, also das kommt immer sozusagen drauf an. Der persönliche Background, die Voraussetzungen, also eigene Berufserfahrung, welchen Bildungshintergrund hat man und so weiter. Das muss alles sehr genau angeschaut werden. Also da gibt es dann quasi auch ein Erstgespräch, wo wir uns genau anschauen, was sind die Stellschrauben, an denen gedreht werden müsste, damit das überhaupt zum Erfolg kommen kann. Und dann wird ein individueller Plan aufgesetzt und das heißt für den einen das eine und für den anderen das andere. Aber insgesamt die meisten, die den Weg zu uns finden, bekommen einfach 1:1 Coachings über Zoom mit uns, wo wir wirklich die individuellen Probleme aufgreifen können, wo eine ganz große Offenheit herrscht. Denn viele haben ja, sage ich mal, vielleicht auch ein gewisses Schamgefühl, ja, oder viele sagen, ja, ich habe jetzt ganz lange überlegt, bis ich mich melde, dass ich wohl doch Unterstützung brauche. Es ist immer noch so ein bisschen, wie soll man sagen, so Vorurteils- oder Schambehaftetes
Thema. Ja, oder als bräuchte man so Nachhilfe und würde dann denken, ja, andere schaffen es ja auch alleine, wieso schaffe ich es nicht alleine? Aber so soll es ja eigentlich nicht sein, ne?
Ja, genau, so soll es eigentlich nicht sein, aber ich glaube, die Branche, da sind einfach auch viele Menschen, es sind ja eben bewusst keine Marketingmenschen, keine Leute, die vielleicht Erzieher oder Kindergärtner werden oder Psychologie studieren, die vielleicht eine andere Einstellung mitbringen oder andere Lebenserfahrungen, sondern es sind Menschen, die prinzipiell sehr sachorientiert sind, die da eine große Stärke haben, Zahlen, Daten, Fakten und alles, was so ein bisschen ins Emotional-Mentale geht, ist für einige, sagen wir mal, geradezu befremdlich, löst eine gewisse Zurückhaltung aus. Und deswegen ist es immer gut, dass man dann sich den individuellen Fall anguckt und dann dafür stehen wir eben auch, da wirklich sehr persönliche Lösungen finden und dann ein Klima schaffen, wo einige sind auch vor der ersten Sitzung so ein bisschen aufgeregt und sagen, ja, ich wusste jetzt gar nicht, was auf mich zukommt und so, das tut doch so gut, auch jemanden zu haben, vertraulich, der mich versteht, der die Branche versteht, der das Examen versteht und bei dem ich weiß, dass er oder sie mich dann wirklich genau durchlenkt.
Das ist so das Thema, so durchgelenkt und geleitet zu werden und jemanden an seiner Seite zu haben, genau mit dem man das durchlaufen kann. An welchen Faktoren scheitern denn die meisten Kandidaten?
Also zum einen würde ich sagen, viele scheitern, weil sie es zu spät angehen. Ja, sie planen es zu spät, sie planen es nicht, sie denken, also klar, viele denken als erstes, okay, gehe ich überhaupt ins Examen und dann, wenn ja, okay, welche Kurse buche ich mir? Das sind natürlich zwei elementare Fragen, die auch am Anfang stehen, aber gleich parallel und daran scheitern viele, machen die sich zu wenig Gedanken darüber, was kommt eigentlich wirklich auf mich zu oder sie wissen es auch gar nicht. Ja. Ich erinnere eine Klientin beispielsweise, ist ein paar Jahre her, die ging ins MVP-Examen und die sagte zu mir mal, sie fand dann den Weg erst zu mir in der mündlichen Prüfung, weil sie sehr schlechte Vornoten kassiert hatte in der schriftlichen. Und dann sagte sie zu mir, ja mal, das ist so, man denkt, man weiß, was auf einen zukommt. Man hat von den Kollegen gehört, man kann sich das irgendwie, denkt man, vorstellen. Und man weiß sogar, was für ein Druck entstehen wird. Aber, und das fand ich bemerkenswert, Marion, wenn man dann da drin ist, fühlt man es erst.
Dann kann man
sich dann kann man sich so richtig vorstellen. Und das haut eben viele um. Und das ist so, das glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich durchaus beraten lassen sollte und offen ist für Rat, ob das jetzt ich bin oder ob das auch Kursanbieter sind, auch die klagen mir gegenüber ganz häufig, warum nehmen die jungen Leute nicht den Rat an? Ja. Ich weiß doch, in den Interviews, die ich ja auch für euch geführt habe, für den großen Fachartikel, habe ich ja unter anderem auch mit Dozenten von Lehrgangswerken gesprochen. Und einer, der sagte, mal die ersten Tag, wo ich im Saal stehe, vor den erwartungsvollen Gesichtern, da sage ich den Leuten klipp und klar, wie sie ihr Examen bestehen können. Und da stehe ich und ich weiß, maximal 20% setzen um, was ich denen sage, obwohl ich einer von denen bin, die die meisten Stunden im Saal verbracht haben und die meisten Jahre. Das ist, glaube ich, ein riesiger Punkt, dass viele denken, naja, ich mache es so auf meine Weise und passt schon und hier rein, da raus. Und das ist ein ganz großer Fehler.
Ich glaube auch, was du gerade sagtest, dass man sich das nicht vorstellen kann, sondern immer wirklich dann erst, wenn man in der Prüfung ist, das ist, glaube ich, so ein ganz großer Punkt. Man bereitet sich vor, hat die Inhalte drauf. Also aus mündlichen Prüfungen, die ich schon ablegen musste, weiß ich das auch. Und man ist natürlich auch aufgeregt, ne? Und dann sitzt man da und dann kommt es halt auf den Moment drauf an. Also jetzt gerade in so einer mündlichen Prüfung. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, je öfter man sowas macht, desto ruhiger wird man auch, ne? Also wirklich dieses Proben. Ja. Und wenn man das jetzt zum Beispiel, sag ich mal, mit dir zusammen oder mit einem Anbieter zusammen öfter mal probt, dann bringt das auf jeden Fall was auch für die eigene Sicherheit und das Selbstbewusstsein. Absolut. So, ne?
Ja, ja, ja. Und ich glaube, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, den du da sagst, weil du auch fragtest, woran scheitern viele, dass viele dann eben auch keinen Plan haben oder vielleicht auch fehlendes Wissen einfach, wie man Selbstvertrauen aufbaut, wie man mit dem Stress umgeht. Das ist ja einfach nicht die Kernkompetenz dieser jungen Menschen. Mhm. Ja, und das wird nicht ernst genommen. Und viele scheitern, weil sie eher zu viel machen, zu viele Stunden arbeiten, aber dann nicht zielgerichtet genug. Und dann ist es auch nicht gehirngerecht. Also es gehört auch so ein Erholungs- und Stressabbaukonzept dazu. Und es ist auch so, vielleicht eine letzte Bemerkung noch dazu, viele haben so die Idee, ja, ich lese ja mal so ein paar Mentaltipps von irgendeinem Trainer oder ich besuche da mal ein Seminar und jetzt weiß ich Bescheid. Nein, das machen auch Profisportler nicht. Auch Mentales muss trainiert werden, damit es in Fleisch und Blut übergeht. Denn wenn man dann unter Stress in einer 6-stündigen oder 5-stündigen Klausur sitzt oder in einer mündlichen Prüfung, dann muss das so normal sein, die Tools sozusagen, die erwerben, anzuwenden, wie ich habe jetzt Durst und ich trinke schnell einen Schluck Wasser, dann geht es mir besser in der Prüfung.
Wie machst du das denn, so mentale Vorbereitung, was bedeutet das? Wie setzt du das um, zusammen mit deinen Kunden und Klienten?
Ja, das kommt genau darauf an, was brauchen diejenigen. Also bei einigen oder bei den meisten beginnt die mentale Vorbereitung beispielsweise an dem Punkt, erstmal herauszufinden, welche Stressgedanken, welche Sorgen haben die Menschen wirklich spezifisch. Ja, also und darauf ein Konzept zu entwickeln. Es gibt Leute, die kommen aus kleinen mittelständischen Kanzleien, die sagen, ich habe totalen Druck, weil mein Vater oder meine Mutter möchte jetzt die Kanzlei übergeben, ja, und ein anderer Kollege hat schon den Titel, ich nicht, und also das löst dann tierischen Druck aus.
Ja.
Der nächste oder die nächste ist schon mal durchgefallen, ja, und da ist eine negative Erfahrung abgespeichert. Das hat ganz viel mit Neurobiologie zu tun. Auch im Emotionszentrum unseres Gehirns, solche Stressgedanken, Stresserfahrungen, die wir haben, die dann tatsächlich Leistung blockieren und Denken blockieren. Und das ist Thema mentales Training, der erste Punkt, dass wir schauen müssen, dass keine Altlasten, sage ich jetzt mal, keine emotionalen Einschränkungen, mentalen Einschränkungen die Leistungsfähigkeit und das Selbstvertrauen blockieren. Das ist auch mentales Training. Das aufzulösen, da gibt es bestimmte Techniken, die sehr schnell gehen, die sehr gut erforscht sind an verschiedenen Universitäten. Das setzt sich ein und dann ist von Anfang an wichtig, weil ja auch die Kandidatinnen und Kandidaten wenig Zeit haben. Die können ja nicht jeden Tag 5 Stunden mit mir reden. Die müssen ganz wenig Betreuung bekommen und sofort wissen, wie sie es umsetzen. Das heißt, sie werden lernen, sich selbst zu coachen. Denn in den Klausuren und den mündlichen sind sie auch alleine.
Ja, das stimmt.
Ja? Also und mentales...
Du gibst noch eine Bemerkung. Richtig, ja, sag ruhig erst.
Gerne. Mentales Training ist vielleicht abschließend dazu da, zu lernen, in einer Weise zu denken, die ein Selbstvertrauen gibt. Ja? Störende Gedanken abzuschalten, das ist nicht so leicht und dafür braucht es Strategien, wie einem das gelingt. Und das muss man trainieren, immer wieder sich aufzubauen innerlich, den Mut nicht zu verlieren, motiviert zu bleiben und alles umzusetzen, damit es wirklich auf allen Ebenen funktionieren kann. Und das ist auch mentales Training. Das ist wahnsinnig individuell.
Ja, aber auf jeden Fall super spannend. Also genau, sehr individuell, weil jeder hat ja auch mit einem anderen Problem vielleicht zu kämpfen oder jedem macht eine andere Situation in einer Prüfung Angst. Ne? Der eine tut sich vielleicht schwer damit, dass dann da Leute sitzen, die einen alle anstarren und sagen, jetzt was von einem wollen. Also das kann ich mich auch noch daran erinnern, dass das so für mich der größte Druck irgendwie war, dass man in so einer Runde sitzt und dann eben abliefern muss. Ne? Ja. Das sind auf jeden Fall so Themen, die man angehen muss. Und ich habe jetzt auch rausgehört, dass du da sehr praktische Tipps gibst, wie die Leute sich am Ende auch selbst weiterhelfen können. Ne? Vielleicht mal so Richtung, wenn wir jetzt mal Richtung Unternehmen denken, wenn jetzt Kunden von dir in einem Unternehmen arbeiten, was sollten deiner Meinung nach denn Unternehmen tun oder auch vielleicht besser tun, damit sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützen können, um zum Beispiel leichter ein Examen zu bestehen? Wo sind da die Dinge, die ein Unternehmen leisten kann und sollte?
Ja, also in einer idealen Welt, ich weiß, dass die Unternehmenswelt immer weniger ideal wird durch Mitarbeitermangel und all den wirtschaftlichen Druck, den viele Branchen haben, auch die Branche. Mhm. Aber in einer idealen Welt, ja, und der sollte man sich immer versuchen anzunähern. In einer idealen Welt sollten die Mitarbeiter möglichst lange freigestellt werden. Ja, gerade in kleineren, mittelständischeren Unternehmen habe ich die Erfahrung gemacht, ist die Freistellung leider weder standardisiert geregelt noch häufig ausreichend geregelt. Ja, da sind dann natürlich große Unternehmen bis hin zu den Big Four oder Next Ten häufig großzügiger, ne? Nicht immer, aber das heißt also, dass alle Firmen, egal welcher Größe, eine ähnlich lange Freistellung sicherstellen sollten und auch sicherstellen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich nicht gestört werden. Das heißt, es muss wirklich komplett die Verantwortung für Mandate und irgendwelche Rückfragen übergeben werden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, und damit verknüpft, und ja, das ist dann eine ideale Welt, idealerweise würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor der Freistellung noch die Möglichkeit haben, Urlaub zu machen. Ich weiß, jetzt jeder Vorgesetzte, der das hört oder Vorgesetzte, die das hört, sagt ja, nee, klar. Aber das wäre ideal. Und wenn es nicht geht, ich habe schon so vielen Menschen, wo ich von Anfang an in der Betreuung war mit denen, gesagt, pass mal auf, so wie ich dich wahrnehme und alles, was du schilderst, so kann es nicht werden. Weil viele fallen aus ihrer Busy Season, wie es so heißt, ja, wie leergelutschte Batterien in die Freistellungsphase, sind überhaupt nicht lern- und arbeitsfähig. Ja. Da ist es besser, mutig zu sein und zu sagen, okay, ich mache jetzt 1-2 Wochen Urlaub, aber gehe dann vollständig aufgetankt wirklich rein. Ja. Ja, und idealerweise würden das Unternehmen mit einrechnen und das noch dazugeben. Also mindestens eine Woche wirklich für Seele und Beine baumeln lassen und hintendran im Grunde auch. Ja. Denn was hat ein Unternehmen, wenn jemand zum Beispiel jetzt beim Steuerberater Mitte Oktober aus den Klausuren rauskippt und dann am Freitag oder Montag gleich ins Unternehmen soll? Die sind fix und fertig. Und diese eine Woche Arbeitszeit, ganz ehrlich, ich weiß, das wird dann anders auch gesehen, ja, weil man natürlich sehnsüchtigst auf diese Mitarbeiter wieder wartet, auf den Mandaten und auch die anderen Kolleginnen und Kollegen natürlich irgendwie überlastet sind. Aber wenn man es aufs Ganze betrachtet, auf die Leistungsfähigkeit auch nach den Examen, lohnt es sich definitiv noch mal eine Woche dran zu geben, dass die Leute erholt auch wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren.
Ja, du sagst also, wenn man als Unternehmer da rein investiert und dann mal den Mut vielleicht auch hat zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal das Risiko ein, sozusagen den rauszunehmen für diese gewisse Zeit und hinterher kommt er aber umso motivierter und aufgetankter zurück, dass das auf jeden Fall etwas ist, wo du sagen würdest, dass das ja dann am Ende auch allen was bringt, auch den Kollegen und Kolleginnen, ne? Wenn dann jemand zurückkommt, der wieder voller Power ist, bringt es halt sicherlich mehr, als wenn jemand da ja abgekämpft wieder am Arbeitsplatz erscheint.
Ja. Ja. Also ich, genau, und der nächste Punkt, auch da sage ich, das lohnt sich allemal, die meisten Firmen müssten finanziell auch mehr unterstützen. Ja, auch wenn jetzt da auch jeder schreien würde, tun wir doch schon, wir zahlen schon so viel und dies und das. Es reicht aber nicht. Ja, weil die meisten, und ich weiß, wie es in deren Geldbeutel sozusagen aussieht, was die alles investieren aus eigener Tasche. Und das sind, wenn es ja mal in den jüngeren Mitarbeiter sind, also in größeren Gesellschaften kommen ja eher Jüngere ins Examen, Mittelstand, Kleine, auch teilweise Ältere. Aber sag mal, das Gros der Examenskandidatinnen und Kandidaten sind auf einem Gehaltslevel, wo jetzt auch nicht wirklich etwas übrig ist. Das heißt, die greifen ihre Reserven an, die werden finanziert von der Familie oder Lebenspartnern. Und da sollten die Firmen mehr investieren, damit die Leute sich, damit die nicht, sage ich mal, sparsam sind beim Buchen von Fachkursen und vor allen Dingen eben auch in der Lage sind, sich beispielsweise eine fundierte Examensunterstützung mental zu leisten.
Warum glaubst du denn, dass das Unternehmen nicht tun, dass da nicht noch mehr in die Richtung investiert wird?
Also ich habe inzwischen durch all die Interviews, die ich geführt habe, oder auch nach den Interviews weitere Gespräche, die Erfahrung gemacht. Oder ist mein Eindruck, sagen wir mal so, mein Eindruck ist, dass die Entscheider, und das sind dann ja immer die verantwortlichen Partner oder auch Geschäftsführer in den kleinen und großen Unternehmen, zum einen selber wahnsinnig belastet sind durch ihre eigene Verantwortung. Ja, wenn das jetzt als Partner, dass die selber einen so massiv hohen Druck haben, dass sie nicht wirklich, ich sag mal, offen und innerlich bereit sind, jetzt durchzukämpfen, dass mehr investiert wird. Ja, da ist dann, wie sagt man, das Hemd ist näher als die Hose oder sowas, gibt es auch so einen Spruch. Ja? Ja. Oder wie man so schön sagt, jetzt auch als WP, man sagt man ja immer so als Sinnbild mit einem halben Fuß im Gefängnis steht, ja, oder vor irgendwelchen Verfahren an den Hals kriegt. Das ist natürlich wahr, dass die einen Monsterdruck haben. Und das Zweite ist, dass sie offenbar die Branche, sage ich jetzt mal pauschal, bis auf wenige Leuchttürme, es immer noch nicht verstanden haben, dass jetzt gehandelt werden muss. Und handeln heißt alles tun und auch finanzieren, ne? Das kommt dazu, was Mitarbeiter gewinnt und bindet. Ja, und was, also wenn man sich das mal alles durchhält, dann gibt es ja genügend ROI-Berechnungen, die man anstellen kann, habe ich auch schon so einigen gegeben, was kostet es denn wirklich, Mitarbeiter zu verlieren, die durchs Examen fallen, die nochmal rein müssen? Oder ist es doch ehrlich gesagt völlig egal, ob man für einen Kandidaten noch 5 oder 10.000 mehr on top legt? Es ist fürs Unternehmen egal. Im Gegenteil, es zahlt sich aus. Und ich glaube, der Schmerz in der Branche bei den Arbeitgebern ist immer noch nicht groß genug. Ich weiß zwar nicht, was noch passieren muss.
Ja.
Das ist so.
Aber da sind wir bei dem Thema, wie man eben auch Mitarbeiter binden kann, indem man sie unterstützt, indem man ihnen hilft, durch solche Prüfungen zu kommen und dass sie dann eben auch motiviert da rausgehen und dann eben bei dem Unternehmen auch bleiben. Also muss man ja auch sagen, das ist ja auch einfach ein schönes Gefühl, in einem Unternehmen zu arbeiten, in dem man das Gefühl hat, dass man wertgeschätzt wird und unterstützt wird. Ne? Da sind wir genau bei diesem Thema der Nachwuchssicherung und Mitarbeiterbindung.
Ne? Richtig, da gibt es auch viel in den Unternehmen zu optimieren, kommunikativ, auch von der Führung her. Ich erlebe dann ja immer wieder, wie es den Menschen da wirklich geht, was die mir dann berichten. Und da würde ich mir sehr wünschen, fürs Unternehmen und die Mitarbeiter und Mitarbeiter, dass da noch mehr getan wird. Und dann sagen viele, ja, wir tun ja schon so viel, aber es ist nun mal so ein Berufsexamen die bedeutsamste Phase im Leben eines Menschen, ja, und also mal abgesehen von persönlichen oder gesundheitlichen Tragödien auch sicherlich eine der belastendsten, auch schön, ja, auch bereichernd und man weiß ja, wofür man das macht, aber ich denke schon, dass Firmen in der Pflicht sind, alles zu tun, dass dieser Mitarbeiter durch diese Herausforderung gut durchkommt und spürt, dass die Chefs und Chefinnen sozusagen hinter ihnen stehen, sich erkundigen, vielleicht auch schon 1-2 Jahre vorher. Ich habe das gehört in keiner Next 10, sondern einer ungefähr so zwischen Position 10 und 20 von der Größe her Unternehmung. Die machen das ganz großartig, finde ich. Die fangen schon 1, 2, 3 Jahre vorher an, bevor die Person überhaupt ins Examen gehen könnte, sie sozusagen ranzuführen. Die machen beispielsweise auch Prüfungssimulationen im Haus mit den Kandidatinnen und Kandidaten und sagen, Mensch, hey, hier Peter und Marie, ihr könntet ja vielleicht auch in 1-2 Jahren Examen machen. Wollt ihr euch dann mit reinsetzen in die Prüfungssimulation, um das schon mal zu erleben, um mitzubekommen, was muss man alles tun? Also die werden sozusagen eng an die Hand genommen.
Ja.
Und da braucht es aus meiner Sicht, insbesondere in großen Firmen, viel bessere Konzepte und eine Zusammenarbeit zwischen den Personalfunktionen und insbesondere auch den Funktionen, die vom Fach sind, also leitenden Partnern aus den Fachbereichen, die da wirklich vernünftige Sachen aufstellen.
Ja.
Die wirklich auch realistisch sind, also ohne da einzelnen Personen nahe zu treten, aber es gibt immer wieder auch in den reinen Personalfunktionen einfach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu wenig vom Kerngeschäft verstehen und schon gar nicht verstehen, was ein Examen bedeutet. Und dann werden die Maßnahmen nicht akzeptiert. Da sind die Kandidatinnen und Kandidaten natürlich sehr kritisch und sehr feinfühlig. Wer hat wirklich Ahnung von meiner Situation? Und damit steht und fällt dann eben auch der Erfolg der Unterstützung in der Unternehmung.
Ja, gut, jetzt hast du auch so ein bisschen dargestellt, wie es positiv laufen kann und wo aber vielleicht auch so die negativen Aspekte liegen. Warum denkst du denn eigentlich, dass sich viele Anwärter für ein Examen möglichst lange hinausschieben oder sich auch lange davor drücken? Was glaubst du, was da dahinter steckt?
Ja, das ist einfach zumindest unbewusst, einigen ist es vielleicht sogar bewusst, aber wenn sie sich mal tief ergründen würden, würden sie feststellen, dass sie einfach Angst vorm Scheitern haben. Mhm. Ja. Und oder noch weitergehend, ich weiß von einigen Unternehmen, die haben tatsächlich anonym Mitarbeiter befragt, genau danach, Mensch, warum wollt ihr nicht es haben oder warum wollt ihr es nochmal hinauszögern? Und der Hauptgrund, gab viele Gründe, aber mit Abstand Hauptgrund war immer wieder das Wissen um die hohen Durchfallquoten. Jetzt speziell im Steuerberaterexamen. Ne? Hm. Im WP-Examen ist ja ein bisschen besser.
Ja.
Aber die Masse geht ja nun mal einfach rein numerisch betrachtet in ein Steuerberaterexamen.
Ja.
Und dieses Wissen, dass da schwebt ein Damoklesschwert über einem. Und was weiß ich, ob ich dann zu den 50% Bestehern gehöre oder nicht. Oder ob ich ein ganzes Lebensjahr, sag ich mal, an Nagel hängen kann. Und das macht den Leuten Angst.
Ja.
Und ängstliche Gefühle, unangenehme Gefühle versucht man einfach zu vermeiden und dann vermeidet man die Situation.
Genau, und geht dann eben nicht in die Prüfung. Hilft ja nichts am Ende, ne? Aber so ist so eine Vermeidungstaktik. Wenn es jetzt aber mal so weit war, dass Personen in die Prüfung gegangen sind und dann durchfallen, am Ende dann bei dir landen, wenn du die dann kennenlernst und die dann so ein Erfolgscoaching bei dir buchen, was machen die denn bei einer zweiten Prüfung oder beim zweiten Mal anders?
Ja, also wenn sie sozusagen erst dann gekommen sind, dann machen sie 2 Sachen anders. Und das hat ja auch die Umfrage ergeben, die wir anonym gemacht haben und repräsentativ war für den Artikel für euch. Da kamen so 2 Hauptblöcke raus. Also zum einen, dass sie noch mehr verstehen und lernen und umsetzen, wie sie tatsächlich ihr Wissen Punkte bringen, zu Papier bringen. Ja, also wie bringe ich das wirklich? Und das hat natürlich dann viel mit Klausurtechnik und Taktik zu tun, dass sie sich vielleicht da explizit einen Kurs für buchen, dass sie früher damit anfangen, sich darin zu verbessern, dass sie mehr die Klausuren gründlicher nacharbeiten. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor, an dem die meisten scheitern. Und der zweite Punkt, den sie auch dann realisieren oder anderen raten würden, rückblickend, sich viel mehr von Anfang an, ich sage jetzt mal, um dieses Mentale, auch um Soft Skills zu kümmern. Das nicht zu unterschätzen.
Ja.
Das sind so die Hauptpunkte, die dann anders machen oder auch anderen empfehlen, anders zu machen von Anfang an, damit es richtig klappt. Idealerweise klappt es ja gleich.
Das ist immer so die Sache, ne? Wenn man dann von anderen hört, Mensch, mach nicht den gleichen Fehler, aber oft muss man dann selber durch so eine Situation gehen, um eben dann festzustellen, okay, das muss ich jetzt irgendwie nochmal anders angehen. Danke schon mal für diese ganz vielen interessanten Einblicke. Eine letzte Frage hätte ich noch. Für welche Personengruppen bietest du denn eigentlich solche Coachings an? Weil ich auf deiner Seite gelesen habe, dass das jetzt nicht nur Menschen sind, die in einer Examensprüfung sind, sondern teilweise auch vor Auftritten, vor Wettkämpfen. Ja. Wen hattest du da alles schon so in deinen Gesprächen?
Ja, also es kommen in der Tat auch Führungskräfte oder Führungsnachwuchskräfte, zum Beispiel, wenn die in ein Assessment Center müssen. Ich habe beispielsweise mal für eine große Unternehmung gearbeitet, die sind zuständig, Kapitäne für Kreuzfahrtschiffe auszuwählen. Okay. Vorher war mir noch gar nicht klar, was das eigentlich wirklich für eine Verantwortung ist. Ja. Also um Leib, um Seele für teilweise Tausende von Menschen. Das heißt, die müssen unfassbar stressresistent sein. Und dieses Assessment Center, durch das sie durch müssen, ist ein massiver Stresstest. Das heißt also, ich bereite die dann darauf vor, emotional, mental komplett stabil zu sein und das zu bestehen. Und das ist einfach mal ein Einblick, aber natürlich auch andere junge und auch schon mittelalte Menschen, die durch ein Assessment Center oder durch ein Development Center innerhalb des Unternehmens gehen. Das kann zum Beispiel auch sein, dass Leute zu mir kommen, die vor der Partnerbeförderung stehen, jetzt in der Branche bleibend und da gute Performance zeigen wollen, sich auch taktisch, strategisch darauf vorbereiten. Bewerbungsgespräche und natürlich auch Menschen, wenn wir in der Branche bleiben oder auch woanders hinschauen, die vor wichtigen Verhandlungen oder Verkaufssituationen stehen. Jetzt irgendwelche Proposals jetzt in der Fachsprache geblieben, nicht? Wo es um Mandatsgewinnungen geht oder Kundengewinnung. Also immer dann, wenn Leute, das ist mein Schwerpunkt, wirklich in einer bestimmten Situation Top-Leistung abrufen wollen. Und nicht hinterher sagen, oh, hätte ich eigentlich auch gewusst und hätte ich mal dieses oder jenes gesagt, aber ich war ein bisschen gestresst. Ja. Das ist dann halt bitter, ne, wenn die es dann nicht schaffen. Und das ist unabhängig, ob jemand, ich habe auch teilweise mit Golfern gearbeitet, auch Profigolfern, die Turnier-Performance-Stress haben. Also im Grunde sind diese Methodiken universal einsetzbar. Wenngleich man schon sagen muss, mein besonderes Fachwissen in über 16 Jahren ist natürlich schon das Steuerberater- und Wirtschaftsprüferexamen.
Ja, sehr spannend, ja, cool. Mhm. Ja, vielen Dank für die ganzen Einblicke. Danke für das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast. Dann würde ich sagen, ja, wir hören uns bestimmt nochmal wieder und ja, bis bald. Und dann gehe ich jetzt zurück ins Studio.
Tschüss. Danke, tschüss.
Super, ja, das war ja voll informativ und wie ich dich kenne, Franzi, hast du noch ein paar Tipps für unsere Hörerinnen?
Genau, ich habe noch ein, zwei Hinweise zusammengepackt, die ich jetzt so aus der Aufnahme mit Marion mitgenommen habe. Und zwar verlinken wir einmal natürlich ihre Seite. Ansonsten ist auch noch ein NWB-Fachartikel von ihr erschienen. Bestehensquoten in den Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsexamen erhöhen. Dreh- und Angelpunkt für Nachwuchssicherung und Mitarbeiterbindung. Das ist einmal den Fachartikel. Und es gibt auch noch einen Artikel zum Thema unter Erfolgsdruck Bestleistungen abrufen. Wenn ihr euch da einfach mal reinklicken wollt, ich verlinke euch das in den Shownotes. Genau.
Ja, super. Vielen Dank, Franzi. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Agenda Software. Agenda bietet eine komfortable Grundsteuersoftware für alle Steuerberater und Grundbesitzer. Die datensichere Lösung nutzt ihr unabhängig von eurer sonstigen Software. Eure Vorteile? Eine umfangreiche Neukundenbetreuung, die Möglichkeit, sofort loszulegen, sowie die bequeme Übermittlung nach allen Modellen direkt aus der Software. Mehr erfahrt ihr unter agenda-software.de/grundsteuer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.